Ihr hört das SWR Demokratieforum, ein Streit- und Denkraum für Demokratie. Ob im Kindergarten, im Job oder bei der Steuererklärung, immer wieder stellen sich Menschen die Frage, ist das gerecht? Um Gerechtigkeit geht es auch bei diesem Demokratieforum, denn soziale Gerechtigkeit ist konstitutiv für eine Demokratie. Moderiert wird das Gespräch von mir, Michel Friedmann. Zu Gast sind der Ökonom Marcel Fratscher, die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg und die Autorin und Journalistin Theresa Bücker.
Was ist eigentlich Gerechtigkeit und gerecht?
Individuell, jeder Mensch hat ein anderes Empfinden, was gerecht ist, aber es gibt breiten gesellschaftlichen Konsens in Deutschland, was die große Mehrheit als gerecht empfindet. Und das sind zwei Dinge. Gerechtigkeit heißt, Leistung soll belohnt werden und die Bedürfnisse der Menschen soll befriedigt werden, also zumindest ein Grundbedürfnis.
Was heißt die Bedürfnisse der Menschen? Das ist ein großes Fass, was Sie da gerade öffnen. Ich kenne Leute, die haben wenig Bedürfnisse, dann andere haben große. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun?
Na, das sind Befragungen, wissenschaftliche Studien, die sagen, was definieren wir Deutschen als gerecht? Und das Erste heißt, wenn Sie hart arbeiten, wenn Sie sich anstrengen, dann soll das honoriert werden. Und das Zweite ist, diese Bedürfnisse heißt ein Minimum an sozialer Teilhabe. Also Sie haben genug Einkommen, um sich die Grundbedürfnisse zu leisten. Jetzt nicht nur ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, sondern auch die Dinge zu tun, die andere Menschen in ihrem Umfeld tun. Also sprich, wenn Sie Kinder haben, dass die Kinder beispielsweise mit ins Kino gehen können, auf Ausflüge gehen können. Also das, was Kinder im anderen Alter machen. Das sind die zwei Dinge, die für die große Mehrheit der Deutschen im Mittelpunkt steht. Das soll befriedigt werden. Und was es nicht bedeutet, das ist auch wichtig, es heißt nicht Gleichheit. Also wenn Sie sagen, sollen alle gleich haben, würden die große Mehrheit sagen, nein, das ist nicht gerecht. Und es geht auch nicht um Ansprüche. Also es gibt ja Menschen, die sagen, mir steht das zu. Und da würde auch die große Mehrheit der Deutschen sagen, nee, das hat auch nichts mit gerecht zu tun, sondern es geht um Leistung, honorieren und dass jeder Mensch die Möglichkeit der sozialen Teilhabe, Teil der Gesellschaft sein zu können, das definiert zumindest die große Mehrheit der Deutschen als gerecht.
Das ist ganz spannend, weil wenn man ins Subjektive geht, ich glaube, jeder hat einmal im Monat irgendwie dieses Wort im Mund, das ist ungerecht, das ist sozial nicht ausgewogen und gerecht. Warum gibt es so eine diffuse Unzufriedenheit, wenn es um die Gerechtigkeit geht?
Na, also das Gerechtigkeitsempfinden ist ja kein willkürliches Gefühl. Es leitet sich ja ab aus der Beobachtung meines Umfeldes und der Gesellschaft. Und ich würde Gerechtigkeit stark in Verbindung setzen mit wahrgenommenen Freiheitsgraden. Also wenn ich wahrnehme, ich kann mein Leben deutlich weniger frei und selbstbestimmt gestalten als andere Menschen und ich bin in Zwängen gefangen und eigentlich mein Leben ist sehr, sehr stark festgelegt. Ich habe da keinen Handlungsspielraum. Andere haben den aber schon, ohne dass es gut herleitbar ist. Dann entsteht ein Empfinden von Ungerechtigkeit. Also dass wirklich wahrnehmbar ist, ich kann mich anstrengen, so viel ich will, ich komme da nicht hin, weil Chancen und Zugänge mit einer Art Willkür verteilt sind.
In der Politik wird dieser Begriff ja auch sehr streitig behandelt. Ihre Partei, Frau Teuteberg, hat einen Gerechtigkeitsblick, der von vielen als kalt definiert wird. Versuchen Sie ihm doch mal so zu erzählen, dass er wärmer klingt.
Sehr gern. Ich finde, Sie haben richtig angesprochen, dass das oft sehr diffus und subjektiv verwendet wird. Der Begriff, ich finde zwei Dinge sehr wichtig. John Rawls hat dazu, finde ich, sehr gute Überlegungen angestellt. Auch es ist wichtig, dass es faire Zugänge gibt, faire Chancen, dass Menschen ihren Platz finden können, dass sie gute Zugänge zu Bildung haben, aus ihren Fähigkeiten, Talenten etwas zu machen, ihren Platz zu finden zum einen. Und ob eine Gesellschaftsordnung gerecht ist oder nicht, misst sich daran, ob sie, auch wenn sie Unterschiede zulässt, sie darin selbst den Schwächsten am Ende nützt und eine funktionierende ist. Also das würde ich für die grundsätzlich für unsere soziale Marktwirtschaft behaupten, dass eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die viel Wertschöpfung ermöglicht, die auch wettbewerblich grundsätzlich organisiert ist, dann auch wirtschaftlich so viel Wohlstand erwirtschaftet, dass sie uns ermöglicht, sozialen Ausgleich zum Beispiel zu organisieren, den Schwächsten auch Unterstützung zukommen zu lassen und die Infrastruktur bereitzustellen, die zum Beispiel Bildungschancen ermöglicht. Also das finde ich wichtige Grundsätze.
Aber bereits bei Ihrem ersten Thema Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit, also Zugang zur Gerechtigkeit, ist jedenfalls ein Scheitern in Deutschland festzustellen. Denn diejenigen, die aus einer Herkunft kommen, die sozial schwierig ist und in solchen Stadtvierteln leben, das müssen ja nicht nur Migranten sein, das können auch Deutsche sein, die in einer sozialen Schieflage leben und, haben diese Bildungsgerechtigkeit nicht. Und das zahlt man dann als Kind ein Leben lang ab, dass man eben nicht aus einem anderen Viertel, einer anderen Familie kommt. Also fängt bei uns die Ungerechtigkeit schon bei den Kindern an?
Auf jeden Fall. Und da würde ich insbesondere eine Annahme kritisieren, die von vielen Menschen wahrscheinlich geteilt wird in Deutschland, nämlich dass Bildung das beste Mittel gegen Armut ist. Und wenn man diesen Satz stärker hinterfragt, dann sieht man, dass er Kinder und Kindheitserfahrungen völlig aus dem Blick lässt. Weil als Kind hilft mir Bildung gegen Armut nicht. Wenn ich ein 8-jähriges Kind bin und ich habe eine 1 im Mathe-Test, ich kann mir nichts dafür kaufen, ich bekomme kein Geld dafür. Ich bleibe während meiner Kindheit, wenn ich in einer armen Familie lebe, arm. Mit all den verbundenen Konsequenzen mit dieser Armut, dass ich von sozialer Teilhabe ausgeschlossen bin. Wir wissen aus der Forschung, dass Kinder, die unter der Armutsgrenze leben, weniger Freundinnen und Freunde haben als andere Kinder. Also die haben nicht nur weniger Chancen, einen guten Bildungsweg zu gehen. Das Leben ist insgesamt ärmer an Erfahrungen. Und wenn wir sagen, Bildung hilft am besten gegen Armut, das ist eine langfristige Perspektive, die auf den Erwachsenen guckt, die eigentlich schon das Kind als Erwerbstätigen sieht, obwohl es ja Kindheit und Jugend hat. Und wir spalten damit das Leben künstlich auf in Kindheit und Erwachsenenalter und tun so, als sei es nicht miteinander verbunden, als würde man 18 werden oder in die Berufsausbildung gehen und könnte all das vergessen, was davor passiert ist. Und ich finde, wir müssen an der Stelle Kinder sehr viel ernster nehmen und anerkennen, die Erfahrungen, die sie machen, die prägen sie ihr ganzes Leben lang. Armut kann das ganze Leben lang prägen und diese Erfahrung wird nicht zunichte gemacht, wenn ich dann im Beruf bin und mich vielleicht als Erwachsener aus eigener Kraft aus der Armut ziehe.
Ich würde aber trotzdem plädieren dafür, dass ein Kind, das aus einer armen Familie kommt und gut ausgebildet ist, bei all dem, was Sie gerade sprechen, jedenfalls ein besseres Leben, bessere Lebenschancen hat, Einkommenschancen und damit Teilhabechancen, als wenn es das überhaupt nicht hätte. Aber wir reden ja nicht nur über Kinder, die bei den ärmsten oder ärmeren Familien sind, sondern das sind ja auch Kinder mit einem Familieneinkommen von 2.000 bis 2.500 Euro. Tatsache ist, dass die Herkunft eine große Rolle in Deutschland spielt. Alle Schulen sind relativ schlecht von staatlicher Seite. Die meisten Gebäude sind schlecht. Die Einkommen der Lehrer und Lehrerinnen werden dauernd diskutiert. Zu wenig Lehrer, Lehrerinnen sind da. Man müsste doch alleine schon aus volkswirtschaftlicher Sicht, ohne jetzt eine moralische Debatte sagen, wenn wir in etwas investieren, dann doch gerade in diese Kinder, denn sie sind dann, wenn sie gut ausgebildet sind, im Sinne auch der FDP, dann großartige Steuerzahlerinnen.
Deshalb geht es ja auch viele Dinge in unserer Gesellschaft nicht nur um Verteilungskampf, wer bekommt welches Stück vom Kuchen, sondern es geht darum, den Kuchen größer zu machen. Und es ist auch nochmal wissenschaftliche Studien. Keiner würde sagen, die USA hat eine soziale Marktwirtschaft. Da ist eine sehr brutale Marktwirtschaft. Aber die Bildungschancen, die soziale Mobilität über Bildung ist in Deutschland genauso gering wie in den USA. Also der Punkt, den Sie sagen. Also es macht einen großen Unterschied, was Ihre Eltern für ein Einkommen haben, was Sie für einen Bildungsgrad haben. Das sind die zwei großen Determinanten. Und die Frage, wieso machen wir nicht mehr, wieso wird nicht mehr ins Bildungssystem investiert? Jetzt kann man sagen, das ist ein staatliches Scheitern. Bundesregierung sagt, das ist Ländersache. Die Länder sagen, der Bund gibt uns nicht genug Geld. Ich glaube aber, es hat ganz viel mit Werten zu tun. Und es gibt kaum eine Gesellschaft, in der das Bildungssystem so viel Verantwortung den Eltern gibt, um sich um die Kinder zu kümmern. Wir haben das im internationalen Vergleich, wenn man das den Menschen sagt, dass im Prinzip die meisten Schulen halbtags sind. Mittags sind die Kinder zu Hause, am frühen Nachmittag. Die Eltern sind dafür verantwortlich, hauptsächlich mit den Kindern Hausaufgaben zu machen. Dann sagen die Leute, oh, wie soll denn das funktionieren? Und wenn sie Eltern sind, wo beide arbeiten, beide vielleicht gar nicht den Kindern helfen können, in der 9. Klasse Mathe zu machen, das Geld nicht haben, um Nachhilfe zu finanzieren. 50% der Kinder im Alter von 15 hatten schon mal Nachhilfe oder haben Nachhilfe. Das sind fast nur die Kinder, wo die Eltern es sich leisten können, finanziell stark sind. Also sprich, wir haben einen Wertekanon, der die Eltern sehr stark alleine lässt. Jetzt kann man sagen, das ist Freiheit. Ja, die Eltern, die es können, für die ist es vielleicht schön, weil sie die Kinder mehr von den Kindern haben. Die Eltern, die es nicht können, weil sie arbeiten müssen, weil sie selbst vielleicht es nicht helfen können, die haben ein großes Problem. Und vielleicht das größte Problem, das sehen die wissenschaftlichen Studien auch, ist die frühkindliche Bildung, sind die ersten 6 Jahre des Lebens. Das, was ein Kind im Alter von 6 Jahren nicht mitgenommen hat, und das ist kognitiv wie nicht kognitiv, also auch Dinge wie Sozialverhalten, Umgang mit anderen Kindern, das ist kaum mehr aufzuholen. Und gerade in den ersten 6 Jahren, komme ich wieder zu den Werten, werden die Eltern häufig sehr alleine gelassen. Bundesland Bayern zahlt noch eine Herdprämie, sagt den Eltern noch, behaltet das Kind doch zu Hause. Und auch da wissen wir aus vielen wissenschaftlichen Studien, Kinder profitieren davon, wenn sie sehr früh die Möglichkeit haben, im Kontakt mit anderen zu sein, betreut zu werden. Und also nochmals, ich glaube, klar, man kann sagen, es muss viel mehr investiert werden, alles richtig. Aber meine große Sorge ist, wir haben immer noch einen sehr traditionellen Wertekanon, der es eigentlich nicht anders will.
Frau Teuteberg, gehen wir doch mal in konkrete Politik. Die letzten Jahre sind eine Krise jagt die nächste, Corona, Ukraine, Krieg, Inflation. Aber jetzt haben wir eine Krise, die hat nicht mit anderen Ländern zu tun, sondern mit ihrer eigenen Regierung, nämlich eine Haushaltskrise. Gleichzeitig wissen wir, jedes Jahr, das Jahr 24, braucht wieder Geld, es muss investiert werden, Angestellte, Beamte, alle müssen bezahlt werden. Aber es müssen auch politische Fragen bezahlt werden, Klimawandel, Infrastruktur. Wir sprachen gerade auch über die Bildung, die viel Geld braucht. Und das alles kostet Geld. So, was ist aber jetzt Status quo dieser Bundesregierung? Wir haben eine Schuldenbremse eingeführt. Geld ist momentan vom Bundesverfassungsgericht 60 Milliarden irgendwie nicht akzeptiert worden, wie Sie sich das gewünscht hätten. Ist in einer Zeit wie dieser dann eine Schuldenbremse eigentlich noch zeitgemäß?
Ja, das ist sie. Denn wir haben die Handlungsfähigkeit, mit der viel Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht wurden, auch während der Pandemie zum Beispiel, die war auch nur da, weil der Staat handlungsfähig da war und überhaupt diese Möglichkeiten hatte. Das hat was mit vorher solider Haushaltspolitik zu tun. Sie ist auch in doppelter Hinsicht sogar sehr nötig, wie wir an der aktuellen Debatte sehen. Denn zum einen ist eine Begrenzung der Verschuldung übrigens auch wichtig, um das große soziale Problem von Inflation im Griff zu behalten. Hohe Staatsverschuldung sorgt auch für Inflation und das ist auch im Euroraum sehr wichtig. Aber vor allem sehen wir haben jetzt eine schwierige Situation, aber der Bundeshaushalt, über den wir aktuell die letzte Zeit beraten haben, der für 2024, den haben viele schon als Sparhaushalt empfunden, manchmal auch diffamiert. Der ist um 90 Milliarden höher im Volumen als der Bundeshaushalt von 2019 vor der Pandemie. Das muss man sich bewusst machen. Das ist eine enorme Steigerung. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, zu verzichten und zu sparen. Wir haben einfach eine enorme Verschuldung aufgenommen in den letzten Jahren, um diese Ausnahmesituation Pandemie zu bewältigen. Aber wir können nicht Daueraufgaben, wie die wichtige Aufgabe Klimaschutz zu betreiben, zur Ausnahmesituation erklären. Wir müssen mit dem vorhandenen Geld auch priorisieren. Und da will ich eine Bemerkung zu dem wichtigen Thema, was wir eben hatten, auch noch mal machen. Zu dem existenziellen Bedeutung frühkindlicher Bildung und auch der Bildung, finde ich, in der Grundschule. Kulturtechniken wie Lesen ist die absolute Grundlage, damit Kinder ihre Interessen entfalten können, dass sie sich überhaupt Inhalte erschließen durch Lesen. Dazu passt zum Beispiel nicht, wie unsere Gesellschaft in der Pandemie relativ schulterzuckend hingenommen hat, wie lange Kindertagesstätten und Schulen geschlossen wurden. Ich will ja nur sagen, da wurde das nicht so gewichtet und da sind wir nicht immer konsequent in dieser Gewichtung. Mir ist das auch sehr wichtig. Das ist eine wichtige Staatsaufgabe, tatsächlich Bildung in allgemeinen.
Aber Sie wissen schon, nur um Sie daran zu erinnern, dass dieser Haushalt, der jetzt zerrissen wurde vom Bundesverfassungsgericht von einem Finanzminister, der Ihr Parteivorsitzender ist, so reingebracht wurde. Wusste er, was er tut oder wusste er nicht, was er tut?
Also im Moment vor dem Bundesverfassungsgericht wurde nicht der Haushalt, den ich eben beschriebe, geurteilt. Es wurde über die Verwendung, die Umwidmung von Corona-Mitteln aus 2021.
Ja, damit der Haushalt sparsam wirkt.
Ja.
Wusste er, dass er etwas tut, was man nicht tun sollte und dachte, er kommt davon, oder wusste er nicht, was er tat?
Das war meine Frage. Er wird das genauso gewusst haben wie der heutige Kanzler und vorherige Finanzminister, der das eingeleitet hat.
Das heißt, sowohl Herr Scholz als auch Herr Lindner wussten, was sie taten, nämlich, dass sie eine Umgehung versuchten.
Sie wissen genau, dass es da unterschiedliche Deutungen gibt, aber natürlich ist es
ihre. Ich brauche nur Ihre heute.
Ja,
Abend.
Ja.
Dass es ein heikles
Unterfangen ist, zweckgebundene Mittel, die man für eine Krise, nämlich die Corona-Krise, eigentlich aufgenommen hat, diese Schulden umzuwidmen, ist natürlich nicht trivial. Aber es gab auch
genug Leute. Das klingt genial. Das war nicht trivial. Also
es ist natürlich Sie, eine
Maßnahme. War das eine absichtliche Täuschung in der Hoffnung, nicht aufzufallen? Im Privatwirtschaftlichen, bin ja Wirtschaftsanwalt, würde ich einen Mandanten, der mir sagte, das war nicht trivial, was ich gemacht habe, die Frage stellen, ist dir eigentlich klar, was für ein Straftatbestand du gerade diskutierst? Das ist schon mehr als trivial.
Nun können
Minister und Staatshaushalte anders vielleicht bewertet werden. Ich will das aber doch noch mal lernen. Auch Sie sind ja im Bundestag, auch Sie haben davon Kenntnis gehabt. Ich meine, dass da was umgangen wird, das versteht doch, glaube ich, schon jemand, der ein Sparschwein hat. Wenn er von einem Nebensparschwein das Geld nimmt, um in deinem Hauptsparschwein das Geld drinnen zu lassen.
Ja, es ist, deshalb finde ich es auch gut, dass das Urteil die Schuldenbremse stärkt, dass wir sie nicht umgehen dürfen. Aber es gab einen hohen politischen Druck, diese Vorhaben zu finanzieren. Und da wurde dieser Weg gewählt. Ich finde es auch besser, dass wir das nicht tun, ganz genau. Und das ist jetzt mit dem Urteil klargestellt. Das macht es umso schwieriger und wichtiger, jetzt für zukünftige Haushalte diese Wege nicht zu wählen.
Herr Vater. Ja, vielleicht zwei Punkte. Den ersten Punkt aufzugreifen, das ist mir wichtig. Sie haben völlig recht, Frau Teuteberg, dass der Staat unglaublich viel Geld ausgegeben hat in der Corona-Pandemie, jetzt in der Energiekrise. Kaum ein Land in der Welt hat einen Staat gehabt, der mehr Hilfen gegeben hat. Aber wofür und für wen? Die Gelder wurden ja nicht gleich verteilt. Es wurde nicht für Bildung ausgegeben. Die Menschen, die wenig haben, nichts haben, haben davon am allerwenigsten bekommen. Der größte Teil des Geldes wird für Unternehmen ausgegeben, für Subventionen, Energiekosten zu reduzieren für energieintensive Unternehmen. Und bei denen, die wirklich das Geld benötigen, über die wir jetzt gesprochen haben, die nicht die Bildungschancen haben, nicht die Möglichkeiten, die abgehängt sind, die keine soziale Teilhabe haben, bei denen ist am wenigsten angekommen. Und jetzt hat die Bundesregierung das Folgende getan. Sie hat gesagt, sie führen eine CO2-Steuer ein. Also klimaschädliches Verhalten wird besteuert. Das Geld dafür, das steht im Koalitionsvertrag, das Versprechen soll in der Form von einem Klimageld an alle Bürgerinnen und Bürger als Pro-Kopf-Prämie zurückgegeben werden. Es soll ein sozialer Ausgleich stattfinden. Was wird gemacht? Die Steuer wird eingenommen. Das Geld wird aber nicht an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben, sondern das fließt in den Klimatransformationsfonds als Subventionen in erster Linie für Unternehmen. Kindergrundsicherung. Kinderarmut zu bekämpfen. Eine große Initiative zu sagen, steht auch im Koalitionsvertrag, wir wollen die Kinderarmut reduzieren. 4 Milliarden Euro, das ist jetzt nicht wenig, bedeutet aber lediglich, dass mehr der Kinder, die bisher zwar Anspruch haben, die das Geld aber nicht bekommen, jetzt das Geld bekommen sollen. Und auch da formt sich jetzt ein Widerstand und wird gesagt, das ist die Lösung für alle unsere Finanzierungsprobleme, wenn wir jetzt den armen Kindern diese 4 Milliarden Euro nicht geben. Also ich gebe Ihnen recht, der Staat tut sehr viel, aber er tut es nicht sozial ausgewogen. Und bei der Schuldenbremse gebe ich Ihnen komplett recht. Es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht das gemacht hat. Es ist eine Umgehung. Es hat übrigens nicht nur die Bundesregierung getan, sondern auch einige Länderregierungen. Also jeglicher politischer Couleur waren daran beteiligt. Und ich bin auch bei Ihnen, das zu sagen, das darf nicht so passieren. Die Politik darf nicht mogeln. Aber für mich nochmal der Punkt der Priorität ist mir wichtig.
Wenn man das nochmal wahrnimmt, also Sie sind sich einig, die Schuldenbremse soll bleiben. Das bedeutet nach diesem Urteil jedenfalls, es müssen Prioritäten gesetzt werden. Es ist also, wenn ich es richtig verstehe, weniger Geld da. Und das bedeutet, dass man dann Entscheidungen trifft. Sie sind auch Ökonom. Also was macht man jetzt? Sparen oder investieren ist das Gebot der Stunde.
Ich bin Überzeugung, dass Investition in jeglicher Hinsicht der richtige Weg ist. Erstens, wir haben riesige Krisen, riesige Herausforderungen.
Aber wo ist das Geld?
Wenn ich
was investieren will, brauche ich Geld. Entweder hole ich es mir bei der Bank oder ich habe es irgendwie. Wo ist das Geld?
Das Geld ist bei uns Bürgerinnen und Bürger. Also wir tun immer so, als sei die Situation in Deutschland so dramatisch. Erstens, der Staat. Es gibt kaum ein großes Industrieland, das geringere Staatsschulden hat als Deutschland. Zweitens, also
mehr Schulden aufnehmen.
Wir als Gesellschaft sparen jedes Jahr 200 Milliarden Euro. Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und der Staat zusammen, wir als Land haben 200 Milliarden Euro jedes Jahr in Überschüsse, was wir ins Ausland verleihen.
Ich frage noch einmal, eine Regierung hat kein Geld, 60 Milliarden weniger. Sie sagen, Schuldenbremse beibehalten. Jetzt frage ich noch einmal nicht, was ich spare, weil ehrlich gesagt, wenn ich spare, gebe ich es wirklich nicht gerne, Frau Teuteberg, als Abgeordnete, sondern wie wollen Sie also investieren, was Sie gerade sagen, bei einer Akzeptanz der Schuldenbremse und bei der Tatsache, dass weniger Geld zur Verfügung steht, jetzt zu investieren. Das würde mich auch privat interessieren, weil vielleicht kann ich dann lernen, wie ich das in Zukunft mache, um etwas wohlhabender zu werden.
Zwei Punkte. Erstens, kurzfristig mehr Schulden. Es gibt die Möglichkeit, die Schuldenbremse auszusetzen und temporär mehr Schulden zu machen.
Zweitens, unter einer ganz bestimmten Bedingung. Sie sagen, es gibt eine Möglichkeit, dann sagen Sie mal, welche?
Eine Notsituation.
Schon wieder eine Notsituation. Also der Staat, den ich kenne, ist dauernd in Notsituationen, weil er immer weniger Geld hat, als er braucht.
Naja.
Das kann man nur nicht jedes Jahr machen.
Naja, aber nochmal, vielleicht kann ich den Punkt ausführen. Erstens, glaube ich, kann keiner bezweifeln, dass wir nach Corona-Pandemie und der Krise, die wir letztes Jahr gehabt haben, wo Energiekosten sich vervielfacht haben, dass wir eine Notsituation haben. Und das gilt es zu bewerkstelligen. Zweitens, und da gebe ich Ihnen recht, langfristig kann das nicht über zusätzliche Schulden sein, sondern es muss über Steuererhöhung sein. Wir brauchen ein anderes Steuersystem. Auch da kann man über Gerechtigkeit streiten. Wer soll wie viel der staatlichen Last tragen? Und als Ökonom ist für mich wichtig zu sagen, auch da geht es nicht nur um die Verteilung, sondern es gibt kein Land der Welt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Und das ist ökonomisch unsinnig. Wenn Sie Menschen mit mittleren, geringen Einkommen stark besteuern und so stark besteuern wie in Deutschland, lohnt sich Arbeit häufig
auch
wenig.
Auch bei hohen Einkommen würden Sie sagen, dass Arbeiten immer weniger besteuert sein sollte als Vermögen?
Bei mittleren und geringen Einkommen. Bei hohen Einkommen würde ich sagen, das
liegt... Alles. Einkommensteuer, alle Steuern hoch.
Menschen mit geringem Einkommen zahlen häufig wenig Einkommensteuer. Da geht es um direkt indirekte Steuern.
Nein, wir reden ja auch darüber, wie hoch darf ich verdienen, ohne dass Sie sagen, Arbeit muss sich ja lohnen und belohnt werden. Ab wie viel würden Sie dann sagen, also ab jetzt?
Ich finde den Spitzensteuersatz, so wie er in Deutschland heute ist, in Ordnung. Ich glaube, Menschen, die 2.000 Euro, die 3.000 Euro mit ihrer Familie im Monat verdienen, müssten entlastet werden. Das gilt übrigens vor allem für Menschen mit Mindestlohn. Bei denen ist es häufig so, dass für jede 100 Euro, die sie mehr verdienen, ihnen zum Teil 80, 90 Euro abgezogen werden. Nicht nur über die Einkommensteuer, sondern vor allem, weil gewisse soziale Leistungen wie Wohngeld
andere... Also höhere Einkommensteuer für die, die sehr viel haben, um das gerechter werden zu lassen.
Belastung von Vermögen. Also das ist der Unterschied. Einkommensteuer ist auch wieder was anderes. Deutschland belastet oder besteuert Vermögen, Immobilienvermögen vor allem, aber auch Erbschaften, ungewöhnlich gering. USA, Frankreich, Großbritannien nehmen 3 bis 4 Mal mehr ein über vermögensbezogene Steuern.
Gut, dazu kommen wir gleich. Bevor Sie aber darauf zurückkommen, würde ich gerne Frau Bücker noch mal fragen. Wir sprechen über soziale Gerechtigkeit. Und Bundesfinanzminister Lindner hat schon vor der Haushaltssperre gesagt, ich zitiere, es ist zu viel Verteilung und vor allen Dingen ist es zu viel Sozialpolitik. Hat er recht?
Nein, und ich denke, gerade wenn wir jetzt über den Haushalt reden, müssen wir weg auf die einzelnen, davon auf die einzelnen Jahre zu gucken, und wir brauchen eine langfristige Perspektive, um gewisse Prioritäten analysieren und auch wirklich verstehen zu können. Und damit verbindet sich dann auch wieder, sind Bürgerinnen und Bürger bereit, höhere Steuern zu zahlen, wenn sie verstehen, dass bestimmte Investitionen gemacht werden müssen. Und im Bereich des Sozialen haben wir, ich würde sie auch als Krisen bezeichnen, was wir da haben, die eine sehr langfristige Perspektive brauchen, um sie zu lösen. Und wir hatten es ja eben schon angerissen, der Mangel an frühkindlicher Bildung ist ja ganz eng verbunden mit dem Fachkräftemangel, was die nächsten Jahrzehnte betrifft. Das heißt, wenn wir seriös über die Lösung des Fachkräftemangels sprechen wollen, brauchen wir Investitionen in frühkindliche Bildung und die Bekämpfung der Kinderarmut. Und jetzt an Sozialem zu sparen, halte ich aus unterschiedlichen Gründen nicht für sinnvoll. Auch gesellschaftlicher Zusammenhalt trifft nach rechts, ist eine Frage. Also wollen wir das für unsere Demokratie, dass die Menschen, die jetzt schon wenig Vertrauen in Demokratie haben, und das zeigen die Studien ja auch, dass armutsbetroffene Menschen deutlich weniger Vertrauen in die Institutionen haben, wollen wir das verschärfen, dass Gesellschaft an der Stelle brüchiger wird? Oder sehen wir auch, dass die Verteilung von finanziellen Mitteln auch mit Vertrauen in Demokratie verbunden ist? Und ich finde schon, wir brauchen da eine gute Bestandsaufnahme, eine vielschichtige Debatte, was wollen wir finanzieren und was müssen wir finanzieren, damit die Gesellschaft die kommenden Jahrzehnte stabil bleibt. Und welche Aufgaben kommen auch auf uns als älter werdende Gesellschaft
zu? Es ist zu viel Sozialpolitik in der Verteilung, sagt Ihr Parteivorsitzender. Hat er recht?
Also er hat damit recht, dass wir über die Treffsicherheit des Sozialstaates sehr wohl reden müssen. Das ist der größte Posten im Bundeshaushalt. Und ich zitiere übrigens gern mal den langjährigen Caritas-Generalsekretär Herrn Krämer, der sehr gute Beobachtungen dazu auch hat, zu unserem Sozialstaat. Der ist gewachsen entgegen der gängigen Erzählung. Ob wir es an den richtigen Stellen das Richtige tun, ist eine andere Frage. Aber der Sozialstaat in Deutschland ist immer mehr ausgeweitet worden, und zwar schneller als die Wirtschaftsleistung übrigens. Und auch da müssen wir wirklich gucken, helfen wir wirklich den Bedürftigen? Wer allen helfen will, der läuft auch Gefahr, niemandem zu helfen. Das heißt, wir müssen sehr wohl darüber reden, was sind Prioritäten, wo wirken Maßnahmen oder wirken sie nicht. Aber gerade deshalb will ich eins noch mal ein bisschen zurechtrücken, Herr Fratscher. Sie haben gerade zwar sehr geschickt eingeführt, wir hätten in der Pandemie besonders Unternehmen geholfen. Das ist aber etwas verzerrt dargestellt. Insofern, dafür haben wir heute nicht die Zeit, nicht über Details sprechen, aber im Großen und Ganzen hat das natürlich damit zu tun, dass wir in der Pandemie auch mehr als andere Länder, unsere Nachbarn, die auch dann solche Hilfsmaßnahmen nicht finanziert haben, dass wir natürlich vielen Unternehmen und vielen Freiberuflern untersagt haben, ihren Beruf auszuüben und zu wirtschaften. Und gerade deshalb gab es auch besondere Unterstützungsmaßnahmen. Das heißt, das waren keine Geschenke oder leichtfertige Maßnahmen. Das muss man dazu sehen. Das klang eben so, als sei das eine besondere
Klientel. Aber ganz ehrlich gesagt, die Pandemie und diese Hilfen sind jetzt auch eine gewisse Zeit her. Trotzdem,
genau, aber
ich würde gerne zu der Kernfrage zurückkommen, die wir auch alle drei mit mir diskutieren. Die FDP fordert angesichts der Haushaltskrise, in der wir uns befinden, schon vorher Sozialleistungen zu kürzen und schließt Steuererhöhungen weiter aus. Was bedeutet das dann für die soziale Gerechtigkeit? Was ist das dann für Sie? Wenn man nicht mehr Einnahmen hat aus den Steuern, wenn man insgesamt also nicht mehr hat, als in diesem Sparschwein ist, warum diskutieren Sie über die Sozialleistungen, die man kürzen müsste, und nicht über andere Leistungen, die man ja auch kürzen könnte? Das ist ja eine Aussage von Ihnen, so eine Kernaussage von Ihrer Partei, zu sagen, es sind die Sozialleistungen. Man hat ja viele Töpfe, wo man kürzen könnte.
Also es ist nicht eine Kernaussage, aber mit Verlaub, bei einem Haushalt von fast 500 Milliarden, bei dem der Sozialhaushalt die Hälfte von allem ausmacht und viele andere Posten im Bundeshaushalt verschwindend gering dagegen sind, kann man nicht seriös darüber sprechen, dass man eine vernünftige Priorisierung vornehmen muss und da völlig den Sozialhaushalt ausnimmt. Das entbindet uns ja nicht von der Verantwortung, sehr genau zu schauen, wo ist das verantwortbar. Aber es wäre unseriös zu behaupten, dass dieser Haushalt per se davon ausgenommen ist. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ja. Mal ein Beispiel. Zum Beispiel Andrea Nahles, heute Chefin der Bundesagentur für Arbeit, sieht heute die Rente mit 63 ganz anders, als sie sie noch als Politikerin gesehen hat und sagt zum Beispiel, das ist ein großer Fehler, Menschen, die arbeitsfähig, gesund, berufliche Expertise haben, vorzeitig in den Ruhestand zu schicken, nur als Beispiel. Das ist aber ein Beispiel, wo man sich fragen kann, sind alle Maßnahmen und alles, was man sozialstaatlich in den letzten Jahren so beschlossen hat, wirklich sinnvoll? Und da muss man, dafür brauchen wir eine breite Debatte, wie Frau Bücker sagte, dafür bin ich immer zu haben. Aber was nicht zusammenpasst, ist zum Beispiel einerseits große Ungerechtigkeit zu beklagen und andererseits dann zu sagen, der Sozialstaat ist ja so treffsicher und jeder Euro wird immer gut ausgegeben. Wir müssen das überprüfen.
Ich habe das alles gut verstanden. Aber wir sind ja hier keine naiven Menschen. Wenn man in einer Zeit, in der so ein Umbruch stattfindet, in einer Zeit der Unsicherheit, in einer Zeit der Krisen, nicht konkret, sondern insgesamt sagt, wir müssen bei den Sozialleistungen sparen, ist es doch gerade beim Empfängerhorizont der Menschen, die darauf angewiesen sind oder vielleicht irgendwann darauf angewiesen sein werden, eine solche Generalaussage, die einem doch noch mehr Angst macht. Also wenn Sie konkret gesagt hätten, das sind die 5 oder die 15 oder von mir aus die 50 Punkte, wo das Geld irgendwie versickert oder ähnliches. Man muss sich doch, wenn man Politik macht, wenn man Regierungspolitik macht, im Klaren darüber sein, dass in einer Gesellschaft, die in dieser Frage momentan sehr angespannt ist.
Also Herr Friedmann, ich nehme das Thema sehr ernst, dann gehört nur zur Vollständigkeit ja auch dazu, so habe ich jedenfalls die wörtlichen Zitate des Bundesfinanzministers wahrgenommen. Er hat genauso darüber gesprochen, dass wir Wirtschaftsförderung,
Subventionen... Ich habe Sie gefragt, warum Sie konkret bei der Sozialpolitik ein bisschen gezeigt haben, in welche Richtung es geht.
Also worüber wir sehr wohl zum Beispiel sprechen müssen, tatsächlich ist das Bürgergeld, dass viele Menschen, auch die arbeiten, sich sagen, da stimmt der Abstand nicht auch zu ihrem Lohn, zu dem, was sie verdienen und die auch unter Inflation leiden beispielsweise. Aber es gehört zur Seriosität, dass man sich das jetzt genau anguckt. Genauso haben andere übrigens pauschal ausgeschlossen, sich überhaupt den Sozialhaushalt anzusehen. Das ist dann auch sehr ungenau. Wir werden uns das anschauen, aber wichtig ist, dass man die Ehrlichkeit hat zu sagen, wir müssen vieles auf den Prüfstand stellen.
So, dann wollen wir ehrlich bleiben. Was ist darauf Ihre ehrliche Perspektive?
Es ist richtig, dass die Sozialausgaben hoch sind. Es ist nicht so, dass soziale Leistungen ausgeweitet würden oder jetzt einen größeren Teil verschlingen. Der größte Posten der Sozialausgaben ist die gesetzliche Rente. Der macht über 100 Milliarden Euro aus. Und das ist ein Versprechen, den der Staat über 40 Jahre den Menschen gegeben hat, die heute in Rente sind. Wir haben ein demografisches Problem. Es werden immer mehr Menschen sind im Alter, leben länger. Und denen jetzt zu sagen, wir kürzen euch die Rente, glaube ich, ist unverantwortlich. Das ist aber, wenn man ehrlich darüber spricht, wieso sind die Sozialausgaben gestiegen? Weil wir mehr ältere Menschen haben, die Rente beziehen. Deshalb steigen natürlich die Sozialausgaben. Und wenn man sagt, weil wir das kürzen, dann heißt es, man will den Menschen die Rentenleistung kürzen.
Ihr Thema war Bürgergeld zum Beispiel.
Bürgergeld,
auch ein wichtiger Punkt. Kommen wir doch mal auf Ihr Thema, was Sie jetzt gerade imaginieren.
Bürgergeld ganz konkret heißt, wir haben heute viel weniger Menschen in Arbeitslosigkeit und Bürgergeld als Beispiel 2005. Also es ist nicht richtig, dass der Staat mehr Geld für Bürgergeld oder was früher Hartz IV ist, ausgibt als vor 15 Jahren. Das ist widerlegt. Jetzt reden wir über die Erhöhungen des Bürgergelds. Das ist ja wahrscheinlich, worauf viele zumindest anspielen, sagen, das ist unfair, dass die Menschen, die Bürgergeld beziehen, nicht mehr 501 Euro pro Monat bekommen, sondern jetzt 563. Das sind 12% Steigerung. Jetzt muss man in ehrlicher Weise sagen, erstens, wir haben eine Inflation letztes Jahr um 8% gehabt, dieses Jahr um 6%, geringe Einkommen nochmal deutlich mehr. Sprich, die Menschen, die jetzt 12% mehr Bürgergeld bekommen, haben nicht mehr Kaufkraft dadurch, die können sich nicht mehr leisten. Die reden eben über Inflation. Der Staat ist der große Gewinner der Inflation. Die Steuereinnahmen sprudeln, weil wenn Sie in den Supermarkt gehen und mehr für die Lebensmittel zahlen, kassiert der Staat mit. Das heißt, zu sagen, das verdienen die Menschen nicht, die jetzt 12% mehr Bürgergeld bekommen, halte ich für falsch, weil die Kaufkraft, was die Menschen sich damit leisten können, ist nicht mehr, sondern ist es sogar leicht weniger. Und nochmals, zweiter Punkt, es gibt weniger Menschen als vor 15 Jahren, die Bürgergeld oder Hartz IV beziehen. Und das ist ein typisches Beispiel, wo es einfach nicht stimmt, dass die Sozialausgaben gestiegen sind. Real sind sie geringer geworden. Wir haben weniger Menschen, die das Beanspruch nehmen. Und das ist eben ein Fakt.
Frau Bürger, es gibt ja so diese Erzählung, starke Schultern tragen die Schwachen. Normalerweise, wir haben das ja schon angesprochen, übersetzt das Politik in Steuern. Viele sagen, es gibt Menschen, die außerordentlich viel verdienen und es sei nach wie vor nicht ausgeschöpft. Man könnte eine höhere Einkommensteuer für sie anlegen und dann würde der Staat wiederum mehr Geld haben, um zu gestalten, nicht nur im Sozialen, sondern insgesamt. Wenn man über die Gerechtigkeit spricht, ist eben die Verteilung von auch dessen, was der Mensch so verdient, immer auch eine Frage, hohes Einkommen, hohe Steuer, wir sprachen schon drüber. Aber auch die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, meint, wer höhere Einkommen hat und Einnahmen, sollte eigentlich auch dafür jetzt höhere Steuern bezahlen. Ist das ein Weg, eine Gesellschaft gerecht werden, zu werden und gerechter werden zu lassen, wenn man das immer wieder auf die bezieht, die sehr viel Geld verdienen?
Also ich würde sagen, dass Menschen, denen es wirtschaftlich sehr gut geht, die keine Sorgen haben, die wissen, dass sie im Alter abgesichert sind, warum sollten die nicht die Bereitschaft haben, mehr beitragen zu wollen?
Ja, wer im Alter abgesichert ist, weiß keiner, wenn er nicht Beamter ist.
Ja, aber wir haben ja eine Gruppe von Menschen in Deutschland, die denen es aktuell gut geht.
Das heißt nicht, dass es Ihnen in 10 Jahren gut geht. Das wird Ihnen jeder Ökonom sagen. Sie können heute Millionär sein und morgen pleite. Das ist übrigens bei nicht wenigen.
Aber das ist dann ja ein Bild.
Ich wollte jetzt nur sagen, für die Zukunft. Bis zur Zukunft.
Aber das ist ja auch ein Bild, wenn ich so denke, dann denke ich ja nur an mich. Und also ich persönlich empfinde mich als Mensch, der in einer Gesellschaft lebt und den es interessiert, wie es anderen Menschen ergeht, auch denen es gerade nicht so gut geht. Und jetzt nur auf mich zu gucken und ob ich eine Rente habe, das weiß ich in meiner Generation natürlich noch mal viel weniger. Aber das wäre nicht mein Anspruch an Gesellschaft und auch nicht das Bild, was Politik verstärken sollte.
Der Staat im Verhältnis zum Bürger, zur Bürgerin, der sagt, du verdienst gut, du verdienst sehr gut, noch mehr. Und je nachdem wollen wir mehr steuern, weil die Aufgaben, die wir zu leisten haben, sind extrem teuer und wir können sie nicht anders finanzieren.
Also das hatte Herr Fratscher ja auch schon erläutert, dass es nicht nur bei der Einkommensteuer möglich wäre, mehr zu nehmen. Da bei den Spitzeneinkommen ist sicherlich auch noch was möglich. Aber es vor allem auch um Erbschaften und Vermögen geht.
Da kommen wir noch dazu. Ja, aber Sie würden schon sagen, im Grundsatz auch bei der Einkommensteuer. Die Leute, die überhaupt nicht über sowas nachdenken, sind ja Arbeitnehmerinnen, die im Mindestlohnsektor sind. Der steigt im kommenden Jahr, Herr Fratscher, Sie korrigieren mich, auf 12,41 pro Stunde, also um etwa 3,4%. Über das Bürgergeld haben Sie schon gesprochen. Viele Arbeitgeber kritisieren, dass sich Arbeit kaum mehr lohne, wenn man über Bürgergeld und andere Maßnahmen kompensiert, dass das Ergebnis so ist, als würde man für dasselbe Geld gearbeitet haben. Also diese Nähe zwischen dem, was der Staat anbietet ohne Arbeit und was man bekommt, wenn man mal locht. Ist da was dran?
Ein bisschen was ist dran, aber ich glaube, wir mussten auch da die Fakten richtig aufzählen. Der Abstand zwischen Mindestlohn und dem, wenn man nicht arbeitet, ist nicht kleiner geworden in den letzten, seit 2015, als der Mindestlohn eingeführt wurde, sondern ist etwas größer geworden. Immer wenn Sie arbeiten, egal ob Sie Single, verheiratet, Kinder haben, verdienen Sie immer mehr. Jetzt kann man sagen, sind 300, 400, 500 Euro mehr im Monat, reicht das, dieser Abstand? Und,
ja, der Regel da, ist ja eher bei 300 als bei 500.
Nur beim Single sind es 350, je nach Stadt, wo Sie sind, mit Familie wird es ja, ein bisschen größer. Und da kann man sich in der Tat fragen, lohnt sich das? Und ich glaube, da brauchen wir auch ein anderes, also dieses Narrativ, die Leute kündigen ihren Job, um Bürgergeld zu beziehen, das, was man immer wieder hört, das stimmt sicherlich in Einzelfällen, aber es sind Einzelfälle. Und ich glaube, wir müssen uns auch mal wieder betonen, dass die Menschen, die zum Mindestlohn arbeiten, Arbeit hat ja nicht nur den Zweck, ich will Einkommen haben, sondern für viele Menschen auch ein Bürgergeld, die möchten gerne arbeiten, weil sie sagen, Arbeit gibt mir Anerkennung, es gibt mir eine Aufgabe, es gibt mir Respekt. Und es gibt sicherlich einige, die das Bürgergeld missbrauchen, gar keine Frage, aber das, was wir aus den wissenschaftlichen Studien kennen, die große Mehrheit möchte gerne arbeiten, sie möchte in Arbeit kommen. Und da geht es darum, den Menschen die Möglichkeiten zu öffnen. Beispiel sind häufig alleinerziehende Mütter, die sagen, ich habe hier drei Kinder, wie soll ich die Betreuung hinbekommen? Das geht gar nicht. Ich kann nicht arbeiten und mich um die Kinder kümmern. Und auch sich da ehrlich machen, zu sagen, wieso kommen Menschen nicht in Arbeit? Was brauchen sie für Unterstützung? Das ist der richtige, bessere Weg. Also fördern, das möglich machen und nicht zu sagen, wir müssen die nur stark genug bestrafen und disziplinieren, dann kommen die schon in Arbeit. Also die große Mehrheit möchte arbeiten und das möglich zu machen, das muss Aufgabe der Politik sein.
Ja. Also zum einen, Herr Fratscher, was Sie zum Bürgergeld gesagt haben, deckt sich nicht so mit der Realität und den Zahlen. Herr Heil hat gerade mehr Bedarf, als er bisher auch eingeplant hat, angemeldet für die Auszahlung von Bürgergeld für den Haushalt. Und was Sie dann außen vor lassen, das kann höchstens stimmen, wenn es gibt sehr wohl eine große Steigerung. Auch viele Menschen, die über Migration zu uns gekommen sind, sind jetzt im Bürgergeldbezug. Und wo wir uns schon fragen müssen, gerade wenn Sie sagen, dass, was ich auch so sehe, Arbeit auch noch eine andere Bedeutung hat als nur den Gelderwerb und auch für Integration wichtig ist, warum davon so wenige und so langsam erst in Arbeit kommen, anders als in anderen Ländern.
Sie sprechen jetzt gerade die ukrainische Einwanderung an, denn da ist ein hoher Anteil an Bürgergeldanträgen. Ja, nur damit man das nicht immer so mit allem durcheinander wirft, das ist ganz besonders bei diesen Menschen festgestellt.
Ja, aber auch andere, die nicht mehr im Asylverfahren sind. Also da gibt es einen hohen Anteil an Beziehern und ich kenne ganz viele Beispiele aus der Praxis, wo Arbeit angeboten wird und die sehr wohl über Mindestlohn bezahlt wird und nicht angenommen wird. Und da müssen wir uns schon Fragen stellen, warum das so ist. Und das ist sehr wohl ein Phänomen in unserem Land. Das gibt es im Pflegebereich auch, wo durchaus auch Tätigkeiten, die man mit einer kurzen Ausbildung, die auch finanziert wird und die man nicht mitbringen muss, wo man trotzdem auch unter den Menschen, die zu uns gekommen sind, nicht genug Menschen findet, die bereit sind, diese Arbeiten zu übernehmen. Darüber müssen wir auch sprechen. Und da gibt es viele Menschen, die sagen, es ist für sie auch eine Gerechtigkeitsfrage. Und wenn man es etwa auf Familien übrigens bezieht, sieht das, Sie haben es angedeutet, mit dem Lohnabstandsgebot noch viel schwieriger aus, weil man bei Sozialleistungsbezug dann auch noch die Miete und auch Unterstützung bei den Heizkosten und anderes bekommt, was andere Arbeitnehmer aus ihrem Netto finanzieren müssen, ihren Lebensunterhalt.
Viele
insofern ist das ein ernstes Thema in unserem Land und es beschäftigt gerade wirklich viele Menschen.
Ja, ich glaube, wir müssen, also erstens mal weiß ich jetzt gar nicht, wo Sie mir widersprochen haben mit den Fakten. Die Fakten sind ja ziemlich, sind offengelegt und da glaube ich, muss man...
Die Zahl ist hoch und der Mehrbedarf ist angemeldet von Herrn Heil.
Wir haben 2005 über 5 Millionen Arbeitslose gehabt in Deutschland. Heute haben wir 2 Millionen. Kann man sagen, 2 Millionen ist immer noch zu viel. Sie haben recht, wir haben eine Menge Schutzsuchende in Deutschland, die Leistungen bekommen, aber nicht so viele, dass man sagt, das macht den Unterschied jetzt zu 2005 wett. Und Sie haben recht, es gibt Menschen, die sagen, ich möchte nicht arbeiten, ich beziehe lieber Bürgergeld. Nochmals, es gibt diese Einzelfälle, das bezweifelt keiner. Was ich perfide finde in dieser Diskussion, dass immer diese Einzelfälle herangezogen werden, um eine ganze Gruppe in Kollektivhaft zu nehmen. Und da entsteht ein Bild, da werden Gruppen gegeneinander ausgespielt, Mindestlohnbezieher gegen Bürgergeldbezieher und eine Neiddebatte geführt. Und das finde ich extrem unlauter und auch vom Sozialen her perfide, dass die verletzlichsten Gruppen unserer Gesellschaft gegeneinander ausgespielt werden. Und es heißt, wenn wir das nur lösen, dann würde es uns so viel besser gehen. Und das ist, was mich an der Diskussion stört.
Das ist, Sie stellen es jetzt wie eine Schwarz-Weiß-Debatte dar. Es gibt Menschen, die sind bedürftig und die brauchen diese Unterstützung. Und es gibt Menschen, die sind es nicht. Und ein Sozialstaat, der wirksam ist und der auch Akzeptanz auf Dauer hat, in denen dann auch die Menschen, die es können, gern ihre Beiträge und Steuern einzahlen, der muss beides auch wirksam unterscheiden können. Und deshalb, nur weil man genauer hinguckt und sich auch fragt, warum bringen wir nicht genug Menschen in Arbeit, die arbeiten könnten, heißt das nicht, den Menschen, die nicht arbeiten können, abzusprechen, dass sie Unterstützung bedürfen. Aber darüber muss man sprechen können, über die Treffsicherheit des Sozialstaates. Und das beschäftigt wirklich viele Menschen. Und deshalb ist es falsch, es pauschal abzulehnen, dahin zu schauen, haben wir die richtigen Anreize für Arbeit, auch in den Bereichen. Und was Sie eben nicht erwähnt haben, Sie haben nur die Arbeitslosenzahl erwähnt. Und da können wir froh sein, wenn die nicht so hoch ist. Aber wir haben viele offene Stellen. Wir haben einen Bedarf an Menschen, die arbeiten. Und dass die nicht besetzt werden können, trotz vieler Bürgergeldbezieher, das ist ein Thema, was Politik auch anpackt.
Aber das ist ja ganz interessant, dass Sie gerade Treffsicherheit ansprechen, weil es gab ja vor einigen Monaten, das hat sich bis jetzt gezogen, die Debatte um die Einkommensgrenze beim Elterngeld. Und da hat die FDP sich stark dagegen gesperrt, dass Menschen in einem sehr hohen Einkommenssegment von über 300.000 Euro im Jahr und dann reduziert auf 150.000 gemeinsamen Einkommen aufs Elterngeld verzichten. Und da könnte man schon sagen, das Geld, was sehr reiche Paare bekommen, ist das treffsicher, wenn sie es eigentlich sehr gut ohne dieses Elterngeld machen könnten. Also da finde ich, da sind dann teilweise doppelte Standards in den Diskussionen. Und ich würde auch von Politik erwarten, insgesamt bei diesem Thema wirklich bei den Fakten zu bleiben und nicht zu verzerren. Und das hat Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner auch vor einigen Wochen gemacht, als er gesagt hat, Alleinerziehende bräuchten mehr Erwerbsanreize. Wenn man dann aber guckt auf die Realität von der Erwerbstätigkeit von Alleinerziehenden, dann sehen wir, sie sind in einem sehr hohen Umfang erwerbstätig, viel häufiger in Vollzeit als Frauen, die in Paarfamilien leben. Das heißt, sie arbeiten mehr als Frauen, die verheiratet sind. Sie geben mehr jetzt schon in die Wirtschaft. Und man kann überhaupt nicht ableiten, dass Alleinerziehende mehr Erwerbsanreize bräuchten. Sie bräuchten mehr Unterstützung durch bessere Kita-Öffnungszeiten, durch Ganztagsschulen. Aber wenn da wirklich verzerrt wird und Ressentiments gegenüber bestimmte Gruppen geschürt wird und Alleinerziehende als faul bezeichnet werden, was sie in der Realität nicht sind, so möchte ich keine politischen Debatten führen. Das ist Gift für die Gesellschaft.
Ich führe sie so auch nicht und so wie Sie es jetzt am Schluss dargestellt haben, hat es auch Christian Lindner nicht gesagt, aber ich bin sehr dafür, dass wir offene Debatten führen und dass wir genau sind.
Dann bleiben wir doch mal beim gleichen Thema aus einer anderen Perspektive genau. Etwas, was immer sehr aufstößt, ist das Thema Lohngerechtigkeit, wenn wir schon bei Gerechtigkeit sind. Millionen Menschen in Deutschland arbeiten ihre 8 Stunden fleißig, aber können kaum davon leben. Andere verdienen wiederum extrem viel. Aber was mich interessiert ist, wie erklärt man denn einer Krankenschwester oder einem Pfleger, einer Pflegerin, dass der Chefarzt vom Grundgehalt her 5 oder sogar 10-mal mehr verdient als ein Pfleger und eine Schwester. Dazu noch Privatliquidation, je nachdem, wie Sie wollen. Wie erklärt man also Lohngerechtigkeit, die so divergiert?
Also das ist immer eine schwierige Debatte und auch subjektiv und
unterschiedlich. Obwohl ich leicht mache,
strengen uns deswegen an.
Ja. Also das gilt ja nicht nur in der Klinik. Mhm. Also wir wissen, dass Lohnungerechtigkeit immer ein Thema ist. Und mich würde nur interessieren, bleiben wir mal bei dieser Geschichte mit dem Chefarzt, weil das kann sich jeder von uns vorstellen, oder Chefärztin. Wie erklärt man diese Multiplikation von bis zu 10-mal? Und da hat er noch keinen Privatpatienten abgerechnet. Das ist einfach die Grundlohnsituation. Mhm.
Es hat sicherlich damit zu tun, ich bin nicht der Anwalt jetzt aller Chefärzte, um das mal deutlich zu sagen,
und auch nicht das System, was Sie andeuten. Sie können das auch bei CEOs machen. Ja. Warum ein CEO einer Firma 5 Millionen verdient, Sie wissen schon, ja, wovon wir reden.
Ja, ja, natürlich.
Mich interessiert, wie begründet man diese Differenzen? Ich habe da noch gar keine Meinung dazu. Mich interessiert das.
Also mal unabhängig davon, ob man das in jedem Einzelfall jetzt gerecht findet, glaube ich, im Grundsatz hat das schon was damit zu tun, mit diesem Prinzip, was ich beschrieben habe, was Rawls auch geschaffen hat, dass solange dabei am Ende auch in einer Marktwirtschaft, wo Menschen unterschiedlich verdienen, vielleicht auch verschiedene Tätigkeiten und Qualifikationen unterschiedlich knapp sind, damit hat es auch was zu tun. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass manche da mehr Verantwortung wahrnehmen und insbesondere übrigens, wenn sie für ihr Unternehmen Krisenhilfen beanspruchen, sich nicht selbst irgendwie Boni genehmigen. Das wäre für mich zum Beispiel eine wirkliche ethische Frage von Anstand von Führungskräften. Aber dass man in bestimmten Führungspositionen oder besonders knappen Qualifikationen mehr verdient, das ist nicht ungewöhnlich. Übrigens machen sich es auf andere Art und Weise, was uns jetzt manchmal ärgert, zum Beispiel Herr Weselski mit viel Streikbereitschaft seiner Gewerkschaft durchaus zunutze, ob bestimmte Berufe und Tätigkeiten auch es besonders knapp ist, die Menschen, die diese Qualifikation haben oder diese Tätigkeit.
Ja, wir können jetzt einen Lokomotivführer wirklich vom Gehalt nicht mit einem Chefarzt vergleichen.
Es ging, ist aber die Frage, sozusagen eine Verhandlungsmacht zu haben. Wie viele davon gibt es? Sind die begehrt? Das ist ja nicht, ich bin nicht der Chefarzt, der jetzt da für sich verhandelt und habe auch nicht solche Bedingungen, aber das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie verschiedene Tätigkeiten bezahlt werden.
Sie haben es ja gesagt, die Menschen wollen keine Gleichheit, das wäre dann radikal gesagt, alle kriegen den gleichen Lohn. Aber die Menschen, wo man Umfragen macht, sagen auch ganz deutlich, es gibt enorme Lohnungleichheiten. Würden Sie, wenn ich Sie jetzt fragen würde, mit derselben Konstellation sagen, das ist keine Frage der Gerechtigkeit, dass diese Lohnungleichheit so ist, wie ich sie gerade beschrieben habe?
Doch, es hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Frau Teutoberg hat völlig recht, wir leben in einer Marktwirtschaft. Da gibt es Unterschiede in den Löhnen, in den Einkommen, das ist auch gut so. Aber das Problem, das Sie beschreiben, hat was nicht mit Marktwirtschaft, sondern Marktversagen zu tun. Mit Marktmacht, auch das haben Sie eben angesprochen. Ganz konkret heißt das, wir haben die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland, die über Gewerkschaften, über Tarifverträge abgedeckt sind. Die haben eine starke Verhandlungsmacht. Und es gibt die andere Hälfte, die hat es nicht. Und die andere Hälfte, die es nicht hat, ist fast ausschließlich im Niedriglohnbereich. Jemand, der zu niedrigen Löhnen arbeitet, hat in fast keinem Fall jemand, der für sie verhandelt, hat also keine Marktmacht. Das ist eine Erklärung oder eine Miterklärung für diese Schieflage, für diese, was viele Menschen als ungerechte Lohnverteilung empfindet. Das Zweite, und das ist auch wichtig, hat wieder was mit Werten zu tun. Sie haben eben die Krankenpflegerin angesprochen. In der Pandemie haben wir alle applaudiert, weil das systemrelevante Berufe sind, gesagt, die müssen doch gut behandelt werden. Pandemie ist vorbei und es wurde vergessen, dass dort die mit sehr niedrige Löhne gezahlt werden. Und was interessant ist, es hat eine starke Gender-Komponente in Deutschland. Frauen beziehen häufig für den gleichen Job 18% weniger, Gender Pay Gap, aber nochmals auch typische Frauenberufe, dazu gehört nun mal Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, werden systematisch schlechter bezahlt als typische Männerberufe. Und immer wenn Frauen in diese Berufe vordringen, dann sinken die Löhne oder steigen nicht so stark wie andere Berufe. Also es hat auch eine Diskriminierungskomponente, wo einfach aus diesen Kriterien heraus manche Berufe und gerade systemrelevante Berufe systematisch schlechter bezahlt werden.
Und dem Ganzen kann man sich ja auch sehr objektiv nähern. Also bei Löhnen ist es ja auch oft diffus und wird dann pauschal mit Verantwortung begründet, warum in bestimmten Branchen mehr verdient wird. Aber ein wissenschaftliches Instrument, das man mal anwenden könnte, das ich allen empfehle, mal sich einzulesen, ist der sogenannte Comparable Worth Index, wo ein Verfahren entwickelt wurde, um Berufe wirklich neutral zu bewerten in ihren Anforderungen, im Alltag, in der Ausbildung. Und da wurde ein Punktesystem entwickelt, um dann zu gucken, wie anspruchsvoll sind diese Berufe. Und im Ergebnis konnte man sehr gut sehen, dass der systematische Diskriminierung in den unterschiedlichen Löhnen existiert, weil beispielsweise waren Krankenpflegekräfte und Hebammen sehr, sehr weit oben in den Punkten, bei 28 Punkten, genau wie Ingenieurinnen. Und das sind natürlich, wenn man dann auf die Löhne guckt, was verdienen Hebammen und was verdienen Ingenieure, liegen da Welten dazwischen. Das heißt, wir können uns den Lohnunterschieden tatsächlich objektiv nähern, um dann zu gucken, welche Diskriminierungsmechanismen greifen. Hat es damit zu tun, dass insbesondere Frauen da arbeiten? Und wir müssen uns mit der Lohnhöhe befassen, gerade auch im Fachkräftemangel, weil wir sehen, dass Menschen, die eine Ausbildung haben, in fachfremde Berufe gehen, in denen sie besser bezahlt werden und dann in ihren wichtigen Berufen fehlen. Und natürlich sind Löhne da ein ganz wichtiger Aspekt und auch Arbeitsbedingungen. Wir haben auch schon über die Bedeutung der frühkindlichen Bildung gesprochen, dass da eigentlich der Grundstein für Bildungskarrieren gelegt wird. Aber weil da dieses falsche Bild existiert, die Erzieherinnen und Erzieher, die spielen ja den ganzen Tag nur mit Kindern und arbeiten nicht richtig, bezahlen wir diesen Beruf schlechter als Lehrerinnen und Lehrer. Dabei wäre das eigentlich ein Beruf, der besonders gut bezahlt werden müsste, weil die Verantwortung so immens ist.
Ich will noch eine kurze Frage bei der Ungerechtigkeit von Löhnen haben. Also ein CEO einer Aktiengesellschaft liegt zwischen 3 und 5 Millionen. Erstmal geschenkt. Die Aktiengesellschaft, der geht es jetzt schlecht nach 5 Jahren mit ihm. Arbeitskräfte müssen entlassen werden. Und der CEO geht einfach dann weg und kriegt noch eine Abfindung. Das kann ich ja noch verstehen, wenn er das Geschäft verbessert. Arbeitnehmer, Nehmerinnen haben mehr Einkommen. Aber finden Sie das sozial gerecht, dass jemand, der im Prinzip eine Firma in die Tonne steckt und Arbeitnehmerinnen darunter leiden, dann auch noch eine Abfindung hat? Kann der Gesetzgeber so etwas nicht regeln?
Na, das ist nicht Aufgabe des Gesetzgebers. Nein. Weil das letztendlich die Eigentümer eines Unternehmens auch bewerten müssen, ob ihr leitender Angestellter, wie der gearbeitet hat.
Das ist doch schon vorher in den Verträgen geregelt. Abfindungen sind nicht beim Weggang geregelt in der Regel, sondern schon am Anfang.
Ja, aber das ist trotzdem, dann ist das doch eine Frage des Verhältnisses zwischen diesem Unternehmen und seinem Mitarbeiter. Aber die Tatsache ist doch, dass wir in unserer Gesellschaft übrigens bei diesen Gerechtigkeitsdebatten ja nicht konsequent sind. Also die Frage zum Beispiel, wenn ein Fußballstar, der Menschen sympathisch ist, genauso viel verdient wie der CEO, den Sie gerade erwähnen, dann wird das nicht so kritisch diskutiert. Und übrigens die Bezahlung von Herrn Böhmermann und anderen ein Vielfaches dessen, was in Deutschland ein Bundeskanzler oder auch andere Menschen mit großer Verantwortung verdienen, wird auch nicht halb so kritisch diskutiert wie manche Managergehälter. So. Deshalb finde ich das zum Teil bigott. Wenn jemand wirklich seine Verantwortung gut wahrnimmt, sollten wir auch in der Wirtschaft gut bezahlte Leute haben. Aber auch da gibt es Negativbeispiele. Wir sollten nur nicht von den schwarzen Schafen auf alle.
Nein, Moment, das finde ich jetzt, es geht nicht um Schwarze, das ist ein wichtiger Punkt. Nämlich das Gerechtigkeitsgefühl scheint doch äußerst subjektiv zu sein. In der Tat, Fußballstars verdienen weitaus mehr als Manager in Deutschland und alle glotzen stolz darauf, wie viel der verdient. Das ist dann gleichzeitig so das Spiegelbild, hey, der ist cool, also verdient er 10 Millionen, 15 Millionen. Und übrigens, wenn er dann nicht gut spielt, gibt es auch eine Ablöse. Auch da wird er nicht ärmer, sondern regelreicher. Ich will das Beispiel nur eine Minute nochmal dann aufgreifen, weil was heißt das dann? Ist das Gerechtigkeitsgefühl dann doch etwas, was in die Subjektivität geht, wo der Neid, Sie haben es angesprochen, das Stichwort, einerseits existiert, aber komischerweise beim Fußballstar, aber auch bei Beyoncé oder bei anderen Topstars, die 30, 40 Millionen verdienen, da sind alle stolz darauf, dass die so viel Geld verdienen. Ist da, ich will gar nicht sagen, ob es bigott ist, aber was zeigt uns das?
Naja, Bezahlung hat ja immer viel auch mit Wertschätzung zu tun, mit Werte schaffen.
Ja, der Chefarzt hat Wertschätzung, weil er Menschen rettet.
Genau. Und sollte deshalb auch gut verdienen, weil er eine ganz wichtige Verantwortung hat.
Also da ist der Abstand dann doch berechtigt.
Naja, eine Pflegerin, Pfleger hat ja auch viel Verantwortung. Also das da geht es um die relativ. Also ich glaube, für mich geht es da, also Wertschätzung, darüber, wie gesagt, kann man streiten. Aber ich glaube, das, was objektiv problematisch ist, wenn Menschen etwas erhalten, wofür sie keine Verantwortung übernehmen. Und ich nehme jetzt das Beispiel von einem CEO in Banken oder in vielen anderen großen Konzernen, die riesige staatliche Hilfen bekommen. Also die gehen Risiken ein. Wenn es gut läuft, heißt es bitte, ich möchte den Bonus haben, ich möchte einen Teil des Gewinns haben. Wenn es schief läuft, heißt es, lieber Staat, bitte gibt mir Geld, rettet mich. Also es werden
oder Gewinne, die Aktionäre in
der oder die Aktionäre. Die Gewinne werden privatisiert, die Verluste und Risiken werden sozialisiert. Und das ist nicht vereinbar mit einer Marktwirtschaft. Das ist sicherlich auch nicht vereinbar mit zumindest dem Gerechtigkeitsempfinden der meisten Menschen, wenn es eben eine Asymmetrie ist. Ich glaube schon, ich habe das ja am Anfang angesprochen, die meisten Menschen in Deutschland würden sagen, jemand, der etwas leistet, und dazu würde ich jetzt auch einen Fußballstar oder eine Popsängerin zählen, die viel Glück, viel Zufrieden, die soll gut verdienen, die kann man dann auch über Einkommensteuer ordentlich besteuern. Also ich glaube, da kann man sicherlich auch über die Top-Einkommenssteuer sprechen, aber die hat dann eben auch die Risiken, dass sie eben, wenn sie keine gute Musik mehr macht oder nicht mehr gut Fußball spielt, dann auch nicht mehr nichts mehr verdient. Also ich glaube, es geht um die, dass man eben Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Und ich glaube, es entsteht dann bei vielen eine Frustration, wenn es eben heißt, wenn es gut läuft, bekomme ich den Gewinn. Und wenn es schlecht läuft, dann
haftet. Frustration ist ein gutes Stichwort. Viele Menschen maluchen ein ganzes Leben und haben dann auf ihrem Kontokorrentkonto 25.000, 30.000 Euro. Und das sind schon die überhaupt was auf dem Konto haben. Also da gibt es ja dann so etwas wie Vermögen, das aufgebaut wird. Und ein typisches Stichwort für Gerechtigkeit ist die Vermögensgerechtigkeit. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das Sie ja leiten, verfügt das reichste 1% in Deutschland über rund 35% des Gesamtnettovermögens. Ist das ein Problem?
Meiner Ansicht nach ist das per se nicht das Problem. Das Problem ist, dass 40% der Haushalte in Deutschland praktisch keine Nettoersparnisse haben. Also keine Absicherung haben, wenn sie mit 35 sagen, die Waschmaschine geht kaputt, ich brauche das Neues, ich brauche für meine Kinder irgendetwas, sich das nicht leisten können. Also das Problem für eine Gesellschaft besteht darin, dass wir ungewöhnlich viele Menschen haben, die keine Vorsorge haben, die in einer Krise wie jetzt, wenn die Preise steigen, wenn irgendetwas benötigt wird, letztlich sich das nicht leisten können. Das ist das Problem. Also ich habe weniger ein Problem damit, dass Menschen oben, wenn sie es wirklich verdienen und wirklich den Mehrwert schaffen, sollen die Menschen gut verdienen. Ob das jetzt für die oberen 1%
in jedem Fall zutrifft. Das sind die Vermögen, die sich dann auch ansammeln.
Also ich glaube, es heißt ja nicht automatisch, wenn wir von den oben, von dem 1% was nehmen, kommt es automatisch unten an. Ich glaube, diese Logik muss man durchbrechen. Der Fokus sollte meiner Ansicht nach sein auf die unteren 40%. Und der Staat sollte ein Steuersystem haben und Arbeitsmarktpolitik, sodass die unteren 40% die Chance haben, selber Vermögen aufzubauen.
Sind Sie für eine Vermögenssteuer?
Ich bin für eine Besteuerung von manchen Vermögen, Immobilien und Erbschaften.
Und warum bei Immobilien und nicht bei Geld?
Weil Immobilien häufig komplett steuerfrei gehen. Sie zahlen überhaupt keine Steuern.
Wieso zahlen Immobilien keine Steuern?
Nehmen wir mal das Beispiel, Sie haben eine Wohnung, die sich vom Wert her verdoppelt. Ist nicht selten in einer Stadt wie Frankfurt oder Berlin in den letzten 10 Jahren.
Jetzt gehen Sie aber wieder runter.
Um 5%. Nehmen wir mal das Beispiel, also der Wert.
Nein, das kann man so nicht rechnen. Also wenn Sie jetzt eine Wohnung gekauft haben letztes Jahr, dann haben Sie schon wieder Verluste und die können auch weiter runtergehen. Deswegen das mit der Immobilie als ganz sicherer Hort des Vermögensaufbaus, das haben wir ja gerade jetzt gelernt, das ist so nicht in Zement.
Nein, lassen Sie mich den Punkt vielleicht zu Ende machen. Also die Frage ist, wenn Sie ein gutes Einkommen erzielen, dann müssen Sie dafür auf Steuern zahlen, auf das Einkommen. Wenn Sie also Ihre Immobilie verkaufen und darauf Gewinn erzielen, müssen Sie darauf in den meisten Fällen keine
Steuern zahlen. Nein, Sie müssen 10 Jahre diese Immobilie im Eigentum behalten und müssen das privat haben.
Es sei denn,
Firma.
Genau.
Ja, aber viele Menschen müssen zwischendurch verkaufen. Das ist mir zu pauschal. Viele Menschen müssen vor dem 10. Jahr verkaufen. Dann müsste man sehr viele Ausnahmen dann machen. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, könnte es ja nur sein, dass jetzt sehr speziell, dass man diese 10 Jahre wegnimmt und sagt, wann immer auch du deine Immobilie verkaufst, ist das eine Einkommenssteuer, die du bezahlen musst, wie jeder andere auch.
Genau, ganz genau.
Das würden Sie wollen. Das ist
ein wichtiger Punkt. Da würde ich gern einsteigen, weil in einer Sache bin ich mir mit Herrn Fratscher einig, dass es wichtig ist, die Bedingungen für Vermögensbildung für breite Bevölkerungsschichten zu verbessern, dass mehr Menschen die Chance haben, Eigentum, Vermögen zu bilden. Ich finde nur, dass wir in vielen Bereichen dann umgekehrt zum Beispiel nicht Immobilieneigentum bestrafen sollten. Im Gegenteil, wir haben jetzt die Situation zum Beispiel mit der Grunderwerbsteuer, die die Bundesländer einnehmen, die sie sehr erhöht haben in den letzten Jahren, übrigens deshalb selbst sehr profitiert haben von den gestiegenen Immobilienpreisen, weil Menschen, die sich eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim zulegen, die zahlen ja zwischen 5% und 7% in den Bundesländern auf den Gesamtpreis nochmal eine zusätzliche Steuer. Ohne dass sie selbst irgendwie reicher sind,
das
allein
auf
die Tatsache.
Grunderwerbsteuer.
Genau, ja, aber das ist viel. Das ist für viele Menschen in der Mittelschicht sozusagen zum Beispiel eine Jahreseinkommensteuer obendrauf. Nur für die Tatsache, dass sie jetzt auch in eine Immobilie investieren. Und ich finde es wichtig, dass viele Menschen die Chance haben, da zu investieren. Deshalb sollten wir wenigstens mal die erste selbstgenutzte Immobilie von dieser Steuer befreien, damit mehr Menschen von ihrem Erarbeiteten sich so etwas zulegen können. Breite Verteilung von Eigentum. Aber wir machen zum Teil das Gegenteil, solche Mietendeckeldiskussionen und so.
Aber Frau Teubner,
ja,
jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt.
Wir brauchen Moment. Wohnraum.
Jetzt, ich verstehe, dass Sie das loswerden wollen, aber das war jetzt wirklich nicht das Thema. Ich würde Sie direkt dann fragen.
Doch, Vermögen.
Es gibt kein Land in der Welt, bei der diese 10-jährige Klausel existiert. Bei Immobilien, du kaufst, du verkaufst, du machst Gewinn, du zahlst Steuern. Das wäre doch wirklich eine Möglichkeit, wo man sagen kann, diese Ausnahme, die es nur in Deutschland gab, die könnte man doch auflösen. Dadurch gibt's ja dann doch ganz schön wieder viel Geld in der Kasse, um schöne und gute und wichtige Dinge zu tun. Warum schafft man das aus Ihrer Sicht dann nicht ab? Das wäre doch mal konkret.
Also als Einzelmaßnahme halte ich das nicht für sinnvoll, denn dann müssten wir uns wirklich seriös mal angucken, warum ist die Eigentumsquote in so vielen anderen Ländern so viel höher. Also es gibt ja Gründe, warum es aktuell in Deutschland für viele schwer ist, Immobilieneigentum zu bilden und unattraktiv ist, es zu betreiben, zum Beispiel als Vermieter.
Aber das ist also doch in anderen Ländern genauso. Ich verstehe, dass Sie ein bisschen
doch, ablenken wollen. Ja, da gibt es noch ein paar andere Regeln. Wir müssen das Gesamtpaket
sehen. Das Gesamtpaket.
Das Mietrecht und vieles anderes auch in anderen Ländern
anders. Das Gesamtpaket ist in Frankreich, also jedenfalls der Europäischen Union, immer so. Es gibt Mietpreiseinschränkungen, sie müssen investieren. Das alles ist überall das Gleiche. Der Unterschied bleibt, auf Immobilienverkäufen zahlt man hier nach 10 Jahren keine Einkommensteuer. Warum ist das so, wenn in der ganzen Welt, das ist ja auch eine Ware, letztendlich, Sie haben also jetzt zwei schon Wohnungen, warum soll auf der zweiten Wohnung, wenn Sie 300.000 Euro Gewinn machen, nicht 150.000 Euro Einkommensteuer sein? Warum nicht? Das wäre doch viel Geld.
Ja, aber es geht jetzt nicht nur darum, Einnahmen zu erhöhen und Menschen zu belasten. Wir können das gerne im Gesamtbild diskutieren. Sie haben gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Viele Menschen müssen vielleicht übrigens auch vorzeitig verkaufen, den Arbeitsplatz wechseln oder arbeitslos werden, weil sie sich scheiden lassen oder andere Wechselfälle des Lebens. Die zahlen dann übrigens, die machen vielleicht sogar Verlust, weil sie die
Grunderwerbsteuer zahlen. Ja, dann müssen sie auch keine
zahlen.
Steuern zahlen.
Ja, sie haben... Ist ein bisschen, ja.
Nein, ich meine, wenn Sie Verluste machen, zahlen Sie keine Steuern. Wenn Sie Gewinne machen, machen Sie Steuern.
Mir ging es darum, ob sich auch möglichst viele Menschen mal den Traum von eigenen 4 Wänden erfüllen können oder nicht.
Aber das hat doch nichts mit der Steuer zu tun, wenn der Traum zu einem Supertraum geworden ist. Nämlich, dass dann Geld verdient wurde am Traum. Das ist ja der Traum. Du hast eine
Wohnung. Also erstmal fände ich es gut, wenn wir uns in Deutschland öfter mal darüber freuen, dass Menschen Geld verdienen.
Aber wir freuen uns doch jeden Tag, wenn ich Geld verdiene. Heute Abend verdiene ich Geld. Ich freue mich.
Herr Friedmann, wir sind aber gerade...
Welche Einkommensteuer
zahle. Also ich kenne konkrete Menschen, die tatsächlich in eine Immobilie investieren wollen, die müssen diese Grunderwerbsteuer als Eigenkapital...
Gut, ich habe es verstanden. Ja. Die Grunderwerbsteuer ist Ihr Thema. Das macht es für
Menschen schwierig,
genau.
Die wirklich von ihrem selbstverdienten Geld sich was aufbauen wollen.
Und
das ist eine Gerechtigkeitsfrage.
In Ihrer Meinung, und wenn man Sie da schon wieder entlastet, sollte man Sie auch dann entlasten, wenn Sie am Ende dieses Zyklus dann Geld verdient haben. Wir entlasten alle. Meine Frage, die mich aber auch interessiert, ist, wenn das eben sich akkumuliert, dann werden die Leute manchmal 70, 75, auch 80 und dann ist die Erbschaft plötzlich da. So, und dann akkumulieren sich ja Vermögen. Fast die Hälfte aller Erbschaften, Frau Teuteberg, geht an die obersten 10% der Begünstigsten. Die FDP wird von Kritikern als, ich zitiere das, Partei der Erben bezeichnet, weil sie sich gegen eine Erhöhung der Erbschaftssteuer, ich rede von privaten Vermögen. Ich rede nur von privaten Vermögen, nicht, dass wir jetzt wieder mit Unternehmensvermögen kommen, wehrt. Wie ernst ist das vereinbar mit der Ungleichheit der Menschen? Also die einen vererben sich von Generation zu Generation immer mehr, die anderen haben zwar auch kleine Erbschaften, aber unvergleichbar, und nicht mehr wenige haben überhaupt keine Erbschaften. Was bedeutet das, wenn man eine Gesellschaft in drei Generationen weiter berechnet? Dann werden die einen von der Erbschaft her glücklich, was auch immer, und die anderen haben gar nichts.
Das ist ein Problem und Zielkonflikt in der liberalen Gesellschaft, finde ich, zwischen der Frage von Ungleichheit durch Vermögen, durch Erben einerseits, aber andererseits auch dem wichtigen und auch aus gutem Grunde in unserem Grundgesetz vorgesehenen Schutz von Eigentum und Gewährleistung von Erbrecht. Da kann man jetzt unterschiedliche Positionen finden in der Abwägung, wie man das löst. Ich finde es nicht so leicht, wie Sie es gerade beschrieben haben, übrigens mit dieser Abgrenzung private Vermögen, weil Familienunternehmen sind zugleich Privatvermögen. Auch wenn Sie dann
also ich habe nur Privatvermögen. Stecken. Kommen Sie, Sie wissen ja genau, was ich meine. Sie haben keine Firma, Sie haben vielleicht was geerbt von der Großmutter. Das ist doch, mich interessiert das jetzt. Machen Sie es nicht komplizierter. Fangen wir mit den unstreitigen Vermögen an. Ja. Bevor Sie mich kompliziert verwirren, bleiben wir doch da, wo ich mitkommen kann.
Ja, aber
es ist reines privates Vermögen. Nichts anderes. Und dann will ich dann doch die Frage stellen, es gibt ja bereits eine Erbschaftssteuer, es geht ja nur um die Höhe. Nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel. Die Eltern eines 18-Jährigen fahren gegen einen Baum und sterben. Tragisch, traurig. Der Junge hat noch nie gearbeitet, kriegt aber ein Erbe von 5 Millionen Euro Cash. Auch da nicht Verwirrung. Selbst wenn er 50% Erbschaftssteuer zahlen müsste, bleiben ihm noch 2,5 Millionen Euro. Das ist mehr als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in 30 Jahren verdient. Was wäre denn ungerecht an diesen 50%? Warum nicht höher als bisher? Ich will es ja nur lernen. Mhm. Ich meine das im Ernst.
Ja, es ist die Erbschaftssteuer, wie gesagt, ich sag's, darüber kann man diskutieren, die kann man auch aus liberaler Sicht unterschiedlich bewerten. Man kann die klare Position vertreten, weil es schon mal versteuert ist und es auch dazu gehört, es an die Kinder übergeben zu können, ist wenig oder gar nicht zu besteuern. Man kann auch die Position vertreten, man will möglichst viel Gleichheit herstellen und ist deshalb stark besteuern. Ich glaube nun trotzdem, unabhängig von...
Was ist Ihre Position?
Dass es bei den meisten doch auch was mit unternehmerischer Leistung zu tun hat und kein guter Leistungsanreiz wäre, wenn man das stärker, sehr viel stärker besteuert. Dass es auch immer Einzelfälle gibt, die man als ungerecht empfindet, ist genauso wie in vielen anderen
Aber
Bereichen
auch. Das ist doch beliebig, das wissen Sie doch. 30% hätten auch 26% sein können, hätten auch 34% sein können. Mich interessiert das ja nur unter der Frage von Gerechtigkeitsaspekten. Auch wenn Sie jetzt 50 sagen würden, würden wir doch immer darüber diskutieren, wie kommt man zu diesen Zahlen. Das interessiert mich jetzt weitaus mehr als das, was wir jetzt so kompliziert diskutieren. Von der Gerechtigkeit her, welche Zahl empfehlen Sie denn? Weil 30% ist mit Religionssteuern allem drin, also 27%.
Ja, nur die Frage, Sie haben natürlich jetzt so ein Beispiel genannt. Wollen Sie jetzt einen unterschiedlichen Steuersatz machen, je nachdem, ob das der erbende Angehörige 18 oder 40 oder
Nein,
60 ist?
Überhaupt nicht.
Na gut, aber dann
weil aber das es bleiben ein immer 2,5 Millionen bei 5.
Genau. Genau. Ja, aber um ein bestimmtes Gerechtigkeitsgefühl zu erzeugen, haben Sie ja jetzt dieses Alter genannt. Wir müssen aber als Gesetzgeber gleiche Regeln
ja, für alle schaffen. Ja, darum sage ich, Sie können auch 60 sein. Also 5 Millionen Cash, bisher waren es Spitzensteuersatz 27 plus. Warum nicht 50? Warum nicht? Oder warum 50? Ja.
Darf ich einmal ausholen? Vielleicht nochmal zu sagen, wieso Erbschaften so wichtig sind. 60% aller Vermögen, aller privater Vermögen in Deutschland heute wurden geerbt. nicht mit den eigenen Händen arbeitet. Also wenn Sie jemanden jungen Menschen sehen.
Das nennt man Erbschaft, ja.
Also wenn wir Vermögensungleichheit verstehen wollen, müssen wir verstehen, wo es herkommt. Und Erbschaften ist die Haupterklärung. Meine Antwort auf Ihre Frage ist, wenn ich zwei Antworten gebe. Erst meine Antwort wäre drauf, wenn es uns gelingen würde, eine Flat Tax von 20% auf alle Erbschaften zu machen. Nach Freibeträgen, auch wichtig. Freibetrag heißt pro Elternteil 400.000 Euro Freibetrag. Also wenn zwei Eltern 800.000, null Erbschaftssteuer. Wenn man darüber hinaus nach diesen Freibeträgen 20% Flat Tax, also ohne Ausnahmen, dann würde der Staat jedes Jahr 20, 25 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen haben. Und dann kann sich jeder überlegen, was man mit dem Geld machen könnte. Also das wäre mein Vorschlag. Jetzt würde ich als zweiten Punkt, wenn ich es noch machen darf, interessant ist, dass viele Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen eine Erbschaftssteuer als ungerecht empfindet. Das ist wichtig. Mhm. Viele Menschen sagen, also das, was Frau Teuteberg, da gebe ich Ihnen recht, die meisten sagen, die Eltern arbeiten für die Kinder mit und die sollen das weitergeben können. Und auch aus dem Grund komme ich zu diesen 20%, weil viele sagen, ja, der Wunsch ist schon da, dass man sich als Familie versteht, dass man es weitergibt. Und deshalb würde ich persönlich aus meiner Sicht diese 20% oder 15% Flat Tax für sinnvoll halten. Das ist immer noch wenig, ne? Also es ist nicht die 50%, von der Sie eben geredet haben. Aber es würde so viel zusätzliche Einnahmen für den Staat bringen, dass man eben viele Dinge, Bildungsausgaben dadurch tätigen könnte oder eben auch Menschen mit geringem Einkommen entlasten könnte steuerlich, sodass die auch Vermögen aufbauen können.
Frau Bücker, ich habe eine andere Frage. Das mit dem Erben hat ja eine neue Idee hervorgerufen, nämlich um Chancengleichheit zu schaffen, ist neuerdings der Begriff des Grunderbes für alle über 18-Jährigen eingeführt worden. Die Jusos fordern da 60.000 Euro. Das wären 45 Milliarden pro Jahr, finanziert über irgendeine Erbschaftssteuer, die man reformiert. Nur mich interessiert, wäre das eine gerechte Kompensation, dass man sagt, jeder 18-Jährige kriegt jetzt 60.000 Euro als Grunderbe und damit ein Kapitalstock, den man hat. Sie und dann Sie.
Ich finde es
ja nicht schlecht, ne? So 60.000 mit 18 Jahren. Hier sind ein paar 18-Jährigen. Ich sehe, es gibt Zustimmung im Raum.
Also so ein Grunderbe würde natürlich für Menschen ihren Möglichkeitsraum stark erweitern, weil wir wissen ja aus den Daten zu Erbschaften auch, dass insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen in Ostdeutschland deutlich seltener erben, also sich eben auch die Vermögen in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe konzentrieren. Und zu erben ermöglicht ja, insbesondere wenn man jung ist, nochmal ganz anders darüber nachzudenken, welchen Beruf möchte ich ergreifen, gründe ich vielleicht ein Unternehmen, also das müsste ja für die FDP aus der Sicht auch ein attraktiver Gedanke sein, dass vielleicht mehr junge Menschen darüber nachdenken könnten, mit dem Geld, was ich jetzt an Grunderbe bekomme, mache ich mich selbstständig, was ich in einer anderen Situation nicht tun könnte. Also es würde die junge Generation erst einmal ein Stück freier machen, könnte die Gesellschaft insgesamt ein bisschen gleicher machen und da Chancen so eng am finanziellen Hintergrund auch der Familie hängen.
Ganz
warum kurz. Nicht ausprobieren?
Ja, weil ich das Thema wichtig finde und nicht irgendwie nonchalant ignoriere, dass das eine Relevanz hat mit der Gleichheit, würde ich nur trotzdem einen Gegenvorschlag machen wollen, weil ich trotzdem problematisch finde, wenn der Staat jetzt große Summen umverteilt und einem auch erstmal gibt, weil es muss trotzdem erarbeitet werden, jedenfalls die Perspektive mal wechseln, ja, zu sagen zum Beispiel, dass junge Menschen, können wir auch sagen, 60.000 Euro in den ersten 3 Jahren ihres Berufslebens eine Steuergutschrift kriegen. Dass man trotzdem erstmal selber was erarbeitet, aber es auch erleichtert bekommt, zum Beispiel sich am Anfang ein Eigenkapital aufzubauen, mit dem man sich zum Beispiel auch selbstständig machen kann oder eben auch die erste Immobilie mit finanzieren kann, sodass man aber trotzdem einen Anreiz hat, auch selbst erstmal irgendwie tätig zu sein, erwerbstätig, wertschöpfend tätig, aber der Staat einem ermöglicht, auch egal welchen Hintergrund man hat, davon mehr Eigenkapital zu bilden am Anfang und was wirtschaftlich auf die Beine zu stellen.
Wir werden über diese Vorschläge diskutieren und was am Ende gerechter ist, das wird man in der Gesellschaft zu verhandeln haben. Eins ist sicher, wenn Jugendliche mit 18 dieses Geld bekämen, hätten sie weitaus mehr Optionen, auch zu überlegen, ob sie studieren, ob sie in die Lehre gehen oder ob sie mal lochen müssen. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Es ist ungerecht, jetzt die Sendung abzubrechen, aber die Zeit ist um. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren und so angeregt diskutiert haben. Herzlichen Dank dafür.